Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Themen, die an der Börse, vor allem auch in YouTube oder woanders immer wieder kommentiert werden, prognostiziert werden, morgen kommt der Crash, morgen kommt das, morgen kommt jenes. Das sind alles immer nur Extreme. Ja? Die triggern bei euch eines, Angst und Gier, das sind Extreme. Politischen Spektrum haben wir Extreme. Wir sind keines von beiden. Wir sagen euch einfach nur, was unsere persönliche Ansicht ist zu etwas. Und das machen wir mit den Märkten genauso. Und deswegen lasst uns mal schauen, was jetzt aktuell passiert ist mit den Anleiherenditen und dem Thema Inflation, US-Dollar nochmal. Und für diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen und oder haben sie vielleicht gemerkt, dass in den Überschriften sich die letzten Monate gar nicht so viel verändert hat, weil es sich nicht so viel verändert hat in Summe. Es gibt aber trotzdem wichtige Indikatoren, über die wir sprechen müssen. Vor allem habe ich heute nochmal den Bereich Krypto ein anderer Blick als extra Rubrik mit dabei. Letztes Mal war der Kryptomarkt bei Gold, Silber, Rohstoffe mit dabei. Heute habe ich nochmal eine eigene Rubrik mit eingebaut, weil es mir wichtig ist, dass wir da gemeinsam drüber sprechen dürfen und über die vermeintlichen Konstellationen daraus. Wichtiger ist aber, wir fangen mal mit den Anleiherenditen an, denn das wird eben auch viel zu selten kommuniziert nach außen. Und zwar, Ich finde es immer wieder amüsant. Hier nochmal, das ist eine Folie vom letzten Mal, das ist die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe. Da haben wir gesagt, aufpassen, Zinssenkungen kommen. Und jetzt werden sie auch kommen zu dem Zeitpunkt, war es noch nicht ganz so sicher wie jetzt, mit der eigentlich 100%igen Wahrscheinlichkeit. Also 90% knapp 25 Basispunkte und 10% knapp whatever 50 Basispunkte. Wir haben damals gesagt, pass auf, Zinssenkungen kommen. Und ich finde es immer wieder amüsant, wie dann alle möglichen sich den Mund zerreißen über gestiegene Renditen und jetzt versteigen die Renditen und so weiter und so weiter. Die Wahrheit ist doch, seit 2023 ist mit der Zweijährigen bis dato nichts passiert. Und jedes Mal die Aufregung darüber, dass jetzt die Renditen steigen und die Inflation und so weiter. Aber lass uns doch mal jetzt nachschauen, was jetzt passiert ist. Meistens wieder das Gegenteil von dem, was alle erzählen. Und wir haben dauernd gesagt, aufpassen, Zinsen werden fallen. Das liegt im Interesse der Politik der USA, das liegt im Interesse der weiteren Verschuldung der USA, wie nennt man das jetzt, Zinsbindung, wenn die verlängert wird, Prolongation, jetzt hat die Verlängerung der Zinsen. Und jetzt ist was passiert, und zwar, das waren jetzt mit den Arbeitsmarktdaten, glaube ich, letzte Woche, da hat jetzt, das ist die Zweijährige im Wochenchart, hat plötzlich seit 6 Jahren das erste Mal wieder, zuletzt was 2019, hat unterhalb der 200er Wochenlinie jetzt ihren Schluss markiert. Das bedeutet, wir haben einen Trendwechsel. Und auch heute kamen Inflationszahlen rein, die waren in Rahmen der Erwartung in Summe, ne, 2,9, immer noch zu hoch. Aber was machen die Anleiherenditen? Nichts. Sie sind gefallen, weil die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe einen Ticken höher waren. Also das heißt, am Ende des Tages, hört auf, das ist nur mein Appell von mir an euch, hört auf irgendwelche Nachrichten zu schauen oder irgendwelche News zu schauen, sondern schaut einfach nur auf die Entwicklung der Märkte und dann seht ihr wesentlich mehr. Und deswegen sagen wir jetzt heute schon, wir persönlich gehen davon aus, dass die zweijährige Anleiherendite weiter fallen wird. Natürlich unter Schwankungen. Und dementsprechend in den Bereich von ungefähr 2,5% gehen wird. Das sind von heute ungefähr 30% fallende Renditen. Das bedeutet also auch, dass die Zinssenkungen, die jetzt mittlerweile, der Flo hat vor ein paar Monaten mal gesagt, 2 Zinssenkungen erwarten wir. Der Markt sagt mittlerweile sogar 3 Zinssenkungen kommen, und zwar im September, im Oktober und im Dezember. Bedeutet also auch, die lila Linie ist hier der Leitzins der USA. Und der wird jetzt der Zweijährigen wie immer folgen dementsprechend. Und das heißt auch, dass der Leitzins bei aktuell 4,25 bis 4,5 fallen wird auf 4, 3,75, 3,5. Und dann schauen wir mal, wie es im Jahr 26 weitergeht. Ne? Mal gucken, aber bis zum Jahresende ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Renditen etwas noch weiter fallen werden. Also Zinssenkungen kommen und ungefähr unserer Meinung nach in dem Bereich von 2,5-3% ist realistisch. Notenbank, nochmal zur Wiederholung, wird bald zur Tat schreiten. Das war die Folie vom letzten Mal. Der Flo hat es vorhin schon mal dabei gehabt. Jetzt ist es eben so gewesen. Der Flo hat jetzt 92, ich 88, völlig irrelevant. Der Punkt ist, es wird kommen mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit. Und hier auch schon im Oktober prognostiziert 74-75% eine weitere Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte, also 0,25% auf 3,75 bis 4. Im Dezember haben wir sogar auch eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen nochmal gesenkt werden. Also der Markt geht aktuell von 3 Zinssenkungen aus in diesem Jahr. Mal schauen, ob es kommen wird. Wir persönlich waren bei 2. Wenn die dritte kommt, ist auch in Ordnung. Wichtig ist aber auch zu verstehen, und da zeige ich euch dann später noch was zum Thema Zinsstruktur, weil viele momentan auch auf irgendwelchen Kanälen sagen, aufpassen, die Zinsstruktur versteilt sich gerade extrem stark, und mit versteilen meinen sie, bitte auf die weiße Linie jetzt erstmal achten. Wir waren invers, das bedeutet, dass die Zweijährigen hier höher waren als die Zehnjährigen und dementsprechend jetzt die Versteilung wieder beginnt. Das heißt einfach nur eine Normalisierung der Zinskurve. Das heißt also, dass die Zehnjährigen wieder höher sind als die Zweijährigen, so wie es sein soll. Und in der Regel war es immer so, dass die Arbeitslosenquote der Versteilung in der Summe ein Stück weit mitgefolgt ist, ne? Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ich möchte aber nur einen Punkt mit reinbringen, und der ist jetzt hier beim nächsten dabei und beim übernächsten noch, denn die sogenannte SAM-Rule, also das ist die Regel von der Claudia Sam, die triggert immer eine, oder die löst eine Rezessionswarnung aus, wenn die Arbeitslosenquote sich um 0,5% verändert innerhalb von 3 bis 6 Monaten. Aktuell sind wir bei 0,13, das ist das Weiße, also wir sind da noch weit weg von den 0,5. Wenn jetzt natürlich die Arbeitslosenquote steigen würde von 4,3 plötzlich auf 4,8, dann müssen wir über was anderes diskutieren. Wir werden es weiterhin im Blick haben. Aber was uns persönlich momentan ein Stück weit noch für die Arbeitslosenquote in Summe etwas ruhiger macht, ist die nächste Grafik. Denn den Einkaufsmanager-Index in den USA für das verarbeitende Gewerbe in weiß, den werdet ihr heute nochmal sehen von mir, dann zu späterem Zeitpunkt. Und in lila ist die Arbeitslosenquote wieder. Und wir sehen halt hier, dass folgendes Phänomen aktuell vorhanden ist. Und zwar, der Einkaufsmanager-Index in weiß ist schon seit 2-3 Jahren unter 50. Das heißt, in diesem verarbeitenden Gewerbe haben wir kein Wachstum. Alles über 50 definiert Wachstum. Haben wir aktuell nicht. Wir gehen aber davon aus, dass wegen des lockeren, also wegen der fallenden Renditen, der dementsprechenden Investitionsbereitschaft, der dementsprechenden auch des schwächeren Dollars und so weiter und so fort, dass der Einkaufsmanager-Index in den USA bald in Richtung 50, 51, 52, 53 geht, also sprich Wachstum erzeugen wird. Und in diesem Moment kann ich mir oder können wir uns schwer vorstellen, dass bei einer steigenden Aktivität der Wirtschaftsleistung plötzlich die Arbeitslosenquote massiv stark steigt. Deswegen gehen wir eher davon aus, dass die Arbeitslosenquote auf den 4,3, 4,4 irgendwo bleiben wird, ne, um sich ein bisschen einpendelt, also seitwärts läuft, und der Einkaufsmanager-Index in weiß steigt. Das wird sich noch beweisen dürfen. Wir alle werden Zeitzeugen werden, aber das ist unsere Annahme. Heißt also, trotz der Versteigerung der Zinskurve gehen wir jetzt aktuell noch nicht davon aus, dass die Arbeitslosenquote stark hochspringt. Wird sich beweisen müssen, das werden wir beobachten, aber das ist unsere Annahme dazu. Mal schauen. Ja, was macht das Thema Inflation? Dann nochmal, das ist einer der wichtigsten Charts, die es da für mich gibt, weil die ganzen Menschen, wo immer schreien, Zölle wirken inflationär, das ist die Inflation, das bringt die Inflation und so weiter und so fort. Ich sage einfach nur, Leute, schaut euch einfach nur diesen Chart an, merkt euch diesen, schaut euch die Homepage dazu an, bei uns in der Investorenausbildung sprechen wir da immer und immer wieder drüber. Denn Inflation ist und bleibt ein monetäres Phänomen, das hat unter anderem auch Milton Friedman mal gesagt, und damit hat er meiner Meinung nach recht. Denn Inflation, also sprich der Preisanstieg von einem Jahr zum anderen, entsteht immer nur dann extrem stark, wenn die Geldmenge von einem Jahr zum anderen massiv ausgebaut wurde. Und da haben wir die Beispiele 2021 in schwarz, bitte auf die Linie schauen, und vor allem in den 70er, 80er Jahren, da haben wir diese wellenförmigen Bewegungen. Und solange die Geldmenge jetzt bei 5-6% jährlicher Ausweitung bleibt, wo wir jetzt gerade sind, vergesst das Thema Inflation, vergesst es. Wenn wir aber tatsächlich auf 10, 11, 12, 15% steigen würden in der jährlichen Ausweitung, ja, dann sind wir zwar die Ersten, die sagen, aufpassen, Inflation kommt, weil die Geldmenge ausgebaut wird, und dann haben wir immer noch ein Jahr Zeit, dementsprechend zu reagieren, weil es immer ein zeitverzögerter Faktor ist. Und aktuell ist es so, dass ein kleiner Trendwechsel in diesen inflationsgeschützten Anleihen zumindest aktuell angedeutet wird, aber das ist noch kein Grund zur Sorge, weil diese inflationsgeschützten Anleihen können auch eine Zeit lang weiter seitwärts laufen. Das ist das Weiße. Und das Lilane ist dann die dementsprechende Inflationsrate. Und ihr seht auch hier, im Jahr 2018, 19 ist das Weiße schon stark gestiegen gewesen, bis die Inflation nachgekommen ist. Also auch hier ist für uns dieser inflationsgeschützte Indikator für die inflationsgeschützten Anleihen ein Vorlaufindikator oder eine Orientierung für die Inflation. Aktuell alles okay, läuft in Summe seitwärts, passt also. Und Trueflation, das ist ja eine Messung von der Inflation. Das war jetzt die von, was haben wir heute, Mittwoch, ne? Das war die von Donnerstag.
Haben wir heute. Donnerstag, guten Morgen.
Danke. Donnerstag und am Dienstag haben wir dementsprechend, habe ich das Bild rein, waren wir 1,99 oder so oder Montag, irgendwie sowas. Und jetzt sind wir bei 2,03, also alles okay. Von daher ist bei Trueflation aktuell immer noch keine Warnung in Sicht zum Thema Inflation. So, dann nochmal kurz zum US-Dollar und seine Auswirkungen. Das ist uns wichtig, dass wir das immer wieder wiederholen und herausbringen, weil der Flo hat es vorhin schon gesagt, es ist natürlich dumm oder doof für uns europäische Anleger, wenn wir in den US-Dollar investiert sind, weil ein zu starker Euro drückt unsere Rendite. Deswegen sind wir umso mehr stolz, dass wir bereits 11% gemacht haben. Stand heute werden es wahrscheinlich 13, 14 sein oder sowas. Aber die Tendenz ist eher die, dass wir momentan einer der wenigen Aktienfonds tatsächlich sind, die überhaupt eine Rendite haben. Und wir sind sogar zweistellig aktuell. Das freut uns natürlich sehr, vor allem für euch alle, die bei uns dabei sind. Weil andere globale Aktienfonds haben diese Renditen nicht. Und deswegen lass uns nochmal kurz über den US-Dollar sprechen. Denn wir gehen schon davon aus, dass der US-Dollar in Summe schwächer wird. Ich habe die Folie hier bewusst nochmal drin gelassen vom letzten Mal, einfach nur als Erinnerung. Das ist der Dollar-Index hier, der ist in so einem breit angelegten Trendkanal. Es kann schon sein, dass wir hier so eine kleinere Gegenbewegung bekommen. Es kann sein, es ist kein Muss. Wenn wir sie bekommen, sagen wir, ja okay, schaut her, war doch erwartbar. Tendenziell bin ich jetzt aber gespannt, wie die Märkte reagieren werden, wenn die Zinssenkungen kommen, wenn eventuell Wirtschaftsdaten aus den USA kommen, die zwar positiv sind, aber die Regierung in den USA und so weiter sind dann dafür eher ausgelegt, dass sie niedrige Renditen haben wollen. Also das beißt sich alles. Tendenziell würde uns aber so eine kleinere Gegenbewegung nicht überraschen, um dann von dort aus nochmal eine Station tiefer zu gehen. Ja, und die Folie habe ich auch nochmal bewusst dabei, weil jetzt die Fed auch einlenken wird. Wir sind in einem Zinssenkungszyklus angekommen. Wir haben den zweitstärksten Zinssenkungszyklus nach 2020 in der Geschichte bis dato, also in der jüngeren Geschichte. Von daher ist es extrem spannend zu beobachten, dass alle immer wieder den Crash vorausrufen, aber die Liquidität kommt rein, der Dollar wird schwächer, die Zinsen werden gesenkt und so weiter und so fort. Und wenn die Renditen am langen Ende mal steigen, wie zum Beispiel in Frankreich oder sowas, naja, Leute, da kurz ein Hinweis dazu, was passiert denn, wenn in Frankreich die Renditen stark steigen am langen Ende? Da gibt's jemand mit drei Buchstaben, das nennt sich EZB, die macht dann Folgendes, sie greift mit ein und die Frau Lagarde wird ihre Landsleute, die Franzosen, nicht hängen lassen, denke ich mal, im Zweifel. Genauso wenig wie der Vorgänger, der Herr Draghi, damals die Italiener hat fallen lassen. Also nur mal so zum drüber nachdenken. Also auch da wird irgendwie Stimulus kommen, auch wenn ich es persönlich nicht für gut befinde. Ja, aber es ist halt so, wie es ist und deswegen können wir da nichts verändern. Der schwächere Dollar hat auch nochmal hier die Liquidität weiter angehoben und leider haben wir hier so eine gelbe Linie, die nach oben und nach unten ging. Da war irgendwie so ein Datenfehler drin. Ich habe es jetzt heute nochmal angeschaut, genau. Aber im Prinzip ist die Aussage die, letztes Mal, als wir uns getroffen hatten, war dieser Index bei 99,167. Jetzt ist er bei 99,82. Das bedeutet also, die Liquidität ist seit letztem Monat bis heute weiter gestiegen. Und warum? Renditen fallen, Öl kommt nicht vom Fleck. Und dementsprechend Öl und der Dollar, genau. Und der Dollar wirken auch positiv, dementsprechend steigt die Liquidität. Euro-US-Dollar, das ist mal gerade wieder so eine Make-or-Break-Marke. Das heißt also, entweder wir knallen jetzt nach oben raus kurzfristig oder wir bleiben noch ein bisschen in so einer Seitwärtsphase. Wir sind, glaube ich, immer noch so bei 1,17,5, wenn wir jetzt gerade hier miteinander sprechen. Es wird sich jetzt entscheiden müssen, ob der Euro kurzfristig weiter steigt. Langfristig möchte ich hier heute noch mal was mitgeben. Wir werden dieses Bild weiter verfolgen. Das sind hier unsere Indikatoren, die ich unten markiert habe mit dem Kästchen. Und ich habe beim vorletzten Monatsupdate, glaube ich, es war der Monatsupdate im Juli, weil im Juni der Ausbruch war, genau, haben wir gesagt, aufpassen, uns würde es nicht wundern, wenn der Euro zum US-Dollar plötzlich in Richtung 1,50, 60, 70 oder sogar 80 gehen würde, weil wir wie immer ein Kaufsignal nach unseren Indikatoren haben. Dieses Kaufsignal läuft so lange, bis dann irgendwann so langsam ein Verkaufssignal kommt. Und so eine Beschleunigung nach oben, habe ich mir in der Vergangenheit angeschaut, waren immer in der Regel so 4, 5, 6 Jahre. Das heißt also, wenn wir jetzt mal nach oben projizieren, von 25 aus sind wir im Jahr 29 bis 30. Natürlich unter größten Schwankungen, ja, ganz klar. Aber das ist tendenziell machbar, dass hier in dieser Phase aktuell übergeordnet der Euro zum Dollar steigt für die nächsten Jahre. Nicht, weil der Euro so stark ist, nochmal, sondern weil die USA das will.
Und braucht.
und braucht. Wobei für die Importpreise ist es ein wenig doof, ne? weil die eigene Währung schwächer wird. Aber du musst da überlegen, wenn du dann als Meta, Google, Cola, McDonald's, whatever, deine Umsätze im Ausland machst in Euro und holst dann wieder mehr Dollar zurück in dein eigenes Land, dann hast du höhere Gewinne in Dollar. Dementsprechend ist die Bewertung am Aktienmarkt eine andere. So, und dann haben wir ganz kurz herausfordernd für uns, für den Euroanleger. Warum? Ich habe hier den best-performancen Index der letzten Jahre dabei. Das ist der Nasdaq, das ist der QQQ, das ist ein ETF drauf. Und die Entwicklung war bis gestern bei minus 0,54 in Euro, also sprich eine Nullnummer. Und der S&P war bis gestern bei minus 2,56% in Euro. Wir sind aktuell jetzt mit 13-14% aktuell unterwegs. Sind wir sehr stolz drauf. Passt, aber das nur nochmal für euch zum Veranschaulichen. Hat sich also immer noch nicht zum Positiven gedreht. Vielleicht mit heute, weil ja heute auch die Börsen in Summe positiv sind. Lass uns weitergehen zu unserem Risiko-ETF und zu den Risikoanleihen und lass uns mal schauen, ob sich dort was verändert hat. Kurze Antwort, nein, es hat sich nichts verändert, aber was vor allem interessant ist, die Leading Economic Indicators, also die Frühindikatoren, haben jetzt, seht ihr ganz rechts, beim Juli so einen ganz kleinen Anstieg mal gehabt. Mal schauen, ob das tatsächlich eine Trendwende weiterhin ist. Auch wir werden es immer wieder mit beobachten. Und diese roten Kringel hier sind nicht ein Fehler oder sowas von mir, sondern habe ich bewusst rein, denn in diesen roten Kringeln war die Börsenperformance eine Katastrophe, also negativ oder schlecht in Summe, obwohl wir weit darüber waren in diesen Leading Economic Indicators, also die wirtschaftliche Aktion war positiv, die Börse war negativ. Heißt also auch, dass diese Leading Economic Indicators zwar interessant sind für die wirtschaftliche Aktivität und diese zu messen, aber sie sagt halt null über die Börsenperformance in Summe aus, weil es gibt gute Jahre, es gibt schlechtere Jahre. Spannend, ja. Und da könnt ihr auch nochmal aufs Jahr 2004 bis ins Jahr 2007 blicken, also 04 bis 06 so ungefähr. In der Zeit sind die Börsen auch weiter gestiegen, aber die Leading Economic Indicators sind immer weiter gefallen. Also das nur dazu für diejenigen, die dann behaupten, das drückt immer die Börsenentwicklung aus. Nein, tut es nicht. Der Risiko-ETF. Das ist jetzt eine Folie von vor 2 Stunden aktualisiert. Neues Hoch, neues Allzeithoch. Das bedeutet auch, dass der Markt weiterhin Anleihen kauft mit schlechter Bonität. Das macht er nur, wenn er sagt, es ist alles entspannt, alles in Ordnung, passt soweit. Wir haben bei weitem nicht unsere Kreuzung, die wir haben wollen, zwischen dem 50er und dem 200er Schnitt, hier weiß-rot. Dementsprechend, das ist alles in Ordnung, weil immer dann, wenn diese Kreuzung ist, nochmal zur Wiederholung, warum es für uns so wichtig ist, war immer dann ein Indikator dafür, dass die Börsenentwicklung, also sprich die Performance an der Börse für den Gesamtmarkt, ich spreche nie für ein einzelnes Unternehmen in diesem Moment, sondern immer den Gesamtmarkt, war es immer so, wenn die Kreuzung kam mit den roten Linien, ne? Von oben nach unten, dann war die Börsenperformance tendenziell seitwärts oder negativ. Ja, das seht ihr hier im Jahr 14, 17, 20, 21. Und jetzt haben wir halt keine negative Kreuzung. Dementsprechend sind wir positiv weiterhin gestimmt. Dann der Spread zwischen den guten und schlechten Unternehmen notiert aktuell nahe den Tiefs bei 2,83%. Nochmal zur Erklärung. Es gibt Unternehmen von guter Bonität, Unternehmen von schlechter Bonität. Angenommen, der Flo wäre jetzt ein schlechtes Unternehmen, ich wäre ein gutes Unternehmen. Der Flo geht zur Bank und sagt, ich möchte ein Darlehen. Da sagt die Bank, alles klar, kannst du haben. 6% zahlst du uns. Und dann gehe ich zur Bank und sage, hallo, ich möchte auch ein Darlehen haben. Und ich zahle 3,17%. Dann ist der Unterschied 2,83 zwischen dem Flo und mir. Und dementsprechend ist dieser Spread hier sehr niedrig. Das bedeutet also auch, kein Risiko bis dato. Ab wann wird es kritischer? Naja, dann, wenn der Spread stark steigt. Und wann wird es noch kritischer? Wenn der Spread stark steigt und die Börsen steigen. Das hatten wir im Jahr 2006, 2007 so. Da könnt ihr das noch ein bisschen sehen, da sind die Börsen noch weiter gestiegen. Und dann der Spread aber auch und hat dann geendet in Lehman. Also, ihr seht hier, aktuell alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir zum Thema Aktienmärkte, Wahrscheinlichkeiten und dann gehen wir schon weiter zu Gold und Silber, weil da einfach vieles passiert und wo noch mehr passiert ist aktuell im Kryptomarkt und die wenigsten kriegen es mit. Und ich sehe gerade, da ist noch die alte Folie. Springen wir weiter. Zum Thema Zinskurven ist es so, dass wir, ich habe es vorhin schon mal gezeigt, mit der Arbeitslosigkeit und der Arbeitslosenquote und dem Spread zwischen der 2- und der 10-Jährigen. Hier ist der Spread zwischen der 230-Jährigen aufgezeichnet. Und da geht es hier nur darum, dass ihr oben den Aktienmarkt seht und unten dementsprechend den Spread, also sprich die Veränderung, die Versteilung der Zinskurve, sagt man davon. Ganz rechts unten seht ihr hier im negativen Bereich mit minus 1, das war die Invertierung, also da waren wir invertiert, da waren die Zweijährigen höher als die 30-Jährigen, das ist nicht richtig. Und wir sehen dann diese Versteilung raus. Und viele Menschen argumentieren dann richtigerweise, wenn man kurzfristig drauf schaut, dass das immer ein Risikoindikator war für kommende Crashs, Krisen, Rezessionen, je nachdem. Der Punkt ist nur der, wenn ich halt die letzten 20 Jahre anschaue, sage ich, ja, das stimmt. Wenn ich die letzten 50 Jahre anschaue, sage ich, nee, das stimmt nicht. Also auch hier will ich einfach nur zeigen, es gibt immer gemischte Datenlagen und es wird halt meistens das rausgezogen, was einem gerade ins Bild passt. Ja, also wenn man sagen will, Börsen sind teuer, es muss crashen, hole ich mir diesen einen Indikator raus. Wir sagen, ja, in der Vergangenheit war es so, dass es zweimal bis dato gecrashed hatte, aber vorher war es viermal nicht so. Das heißt also, wir haben sechsmal dieses Ereignis gehabt, von diesen sechsmal, zweimal negativ, viermal positiv. Jetzt haben wir es wieder, mal schauen, was die Zukunft so bringt und da helfen uns unsere Risikoindikatoren, wie zum Beispiel der Spread, der HYG, also unser Risiko-ETF und viele weitere Sachen. Das heißt also, bitte lasst euch nicht verunsichern, nur weil jemand sagt, die Versteigerung der Zinskurve löst irgendeinen Crash aus. Nein, das tut es nicht nachweislich. Ja? 80 war so, 83 war so, 84, 91, 2001, 2007 und jetzt. Zweimal negativ, viermal positiv. Dann ein nächster positiver Faktor, der sogenannte diskretionäre Sektor bricht aus. Das bedeutet es, es gibt Unternehmen, die jetzt zum Beispiel den täglichen Bedarf abdecken in der Nahrung, wie jetzt zum Beispiel oder Duschgel und Waschmittel, solche Sachen wie zum Beispiel jetzt Walmart, Costco, Procter & Gamble und so weiter. Das ist der Consumer Staples Sektor, sagt man. Und es gibt den Consumer Discretionary Sektor. Das ist ein Sektor, wo man Güter kaufen kann, die man jetzt zwingend für jeden Tag benötigt. Was ist da zum Beispiel drin? Eine Amazon, da kann man darüber diskutieren. Der Florian ist vorhin erschrocken, als McDonald's drin war, weil McDonald's ernährt oder versorgt viele Menschen mit etwas, mit Nahrung. Oder?
Das kannst du schon aussprechen. McDonald's ernährt auf einer täglichen Basis 1% der Weltbevölkerung und zwar jeden Tag.
So. Danke. Fakten. Und was ist da noch drin? Also Amazon, Tesla, McDonald's, Home Depot, Starbucks, solche Sachen. Und der bricht jetzt wahrscheinlich aus. Und wenn das ausbricht, dann ist das jetzt kein Zeichen von Schwäche in Summe, was die Börse betrifft. Denn wir sehen hier auch, mehrmals, wenn dann der diskretionäre Sektor ausgebrochen ist, hatten wir natürlich auch mal ein, zwei schwierigere Sachen. Aber in Summe war es positiv. Und das schaut jetzt so aus, wenn wir das jetzt mal vergleichen von 1954 bis heute, hatten wir mehrere Ausbrüche und wir schauen mal ein Jahr später, da war es einmal negativ und zwar im Jahr 1987. Da war es einmal negativ 87. Das war damals dann im Oktober, wo dann der Crash kam. Genau. Und jetzt ist wieder der Ausbruch da und dementsprechend schauen wir mal, wo es weitergeht. Und dass der Ausbruch auch wirklich da ist, das sehen wir uns jetzt an, denn das hier ist dieser ETF dazu und das ist jetzt hier wieder der Quartalschart, also sprich eine Kerze entspricht einem Quartal. Dieses Quartal endet am 30.09. und dementsprechend schaut es tatsächlich heute so aus, als würde dieser Sektor ausbrechen. Eine Tesla heute allein, glaube ich, 4-5% im Plus gewesen, eine Amazon ist 0 auf 0 oder leicht im Plus gewesen, zumindest vor dem Webinar. Also im Prinzip ist ja auch gerade dabei, die Amazon tatsächlich auch auszubrechen. Und es ergibt alles Sinn, wenn man sich diesen Index hier aktuell anschaut. Also das ist positiv. Der nächste Punkt ist der Eurostox und den habe ich jetzt wieder mit dabei, bewusst, weil natürlich in Europa, wissen wir alle, haben wir unsere Themen, unsere Probleme. Wir sehen aber auch, dass in Europa wirtschaftlich betrachtet, das sehen wir an diesem Index hier, die letzten Jahre halt gar nichts passiert ist. Ne? Und das ist traurig, das ist extrem traurig, wie es der Florian vorhin schon gesagt hat, wenn die letzte Innovation die Kapsel an der Plastikflasche war, herzlichen Glückwunsch. Deswegen lass uns da mal gemeinsam etwas positiver auch bis in die Zukunft schauen. Und es ist spannend, ja, der Eurostox aber, also der mit den größten europäischen Unternehmen, er versucht auszubrechen, das ist positiv. Und das, obwohl doch Frankreich vor der Pleite stehen soll. Auch da wieder schöne Schlagzeile, die EZB würde im Zweifel helfen und der Eurostox versucht auszubrechen. hat er noch viel Platz nach oben. Da könnte man in den Bereich von 6.400 Punkten gehen bis 6.500, bis 6.700 sowas. Aktuell ist man bei 5.400, also ist noch Platz vorhanden. Und das ist eigentlich extrem traurig, weil ich habe heute noch mal ein paar andere Charts dabei, wo ich jetzt den Eurostox hier nehme und vergleiche den mit der Ausweitung der Geldmenge M2 in Europa. Und die traurige Wahrheit ist, all diejenigen, die im Jahr 2000 den Eurostox 500 gekauft haben, die haben so viel Geld verloren im Verhältnis zur Ausweitung der Geldmenge, das nennt man die monetäre Inflation, ne? Das ist eigentlich ein absolutes Armutszeugnis für Europa, für den europäischen Aktienmarkt. Aber jetzt kommt das Positive, er versucht auszubrechen. Das heißt, auch hier im Verhältnis zur Geldmenge M2, zur Ausweitung der EZB, kann es tatsächlich sein, dass der Eurostox endlich ausbricht zu diesem Quartal. Ich sage nur, Zeit wird's. Es ist traurig, auf dieses Ding zu schauen hier, aber das ist die Realität. Ja, das ist der Punkt, wenn wir über die monetäre Inflation sprechen, Geldmenge im Verhältnis zum Eurostox, eine Katastrophe. Wenn ich auf den S&P schaue, da schaut das Bild ein bisschen anders aus. Und dieses Bild habe ich, ich habe es mal gemacht gehabt, ich habe es aber irgendwie vergessen. Ich habe an diesem Bild nichts mehr geändert. Ich habe nur den aktuellen Chart halt hier gehabt. Und lustigerweise haben wir damals ja diesen Chart genommen und es war damals im Jahr 25, zum Jahresausblick, glaube ich, war es, oder kurz davor, wo wir gesagt haben, Vorsicht, der S&P 500, er bricht nach oben aus im Verhältnis zur Geldmenge in den USA. Und das bedeutet, dass diejenigen, die damals den S&P auch gekauft haben im Jahr 2000, im Vergleich zur Geldmengenausweitung bis heute, das ist auch die Wahrheit, auch Geld verloren haben. Aber er holt auf. Also er holt auf und er wird wahrscheinlich auch das neue, das alte Hoch erreichen. Und das sind auch noch 20%, 25%, 30% nach oben. Kommt halt drauf an, wie die Geldmenge ausgeweitet wird. Ja, also das ist was Positives jetzt, zumindest für den S&P 500. Der wird weiterlaufen. Das wird ein sogenanntes Ratio von mir, was ich damit reingemacht habe, im Verhältnis vom S&P zur Geldmenge M2 in den USA. Besser schaut tatsächlich der Nasdaq aus. Der Nasdaq hat schon länger sein altes Hoch aus dem Jahr 2000 überwunden, obwohl doch der Dotcom-Crash damals war und der Nasdaq viel stärker betroffen war, hat er es geschafft, natürlich mit Unternehmen wie jetzt mittlerweile Meta, die es damals noch nicht gab, aber auch eine Amazon, die es damals schon gab, eine Microsoft und andere, tatsächlich die Bewegung so stark und fulminant nach oben auszudehnen, dass wir hier jetzt einen Ausbruch haben aus dem Bereich im Verhältnis zur Geldmenge. Und ja, auch das ist halt einfach Stand heute, wenn wir hier sprechen, positiv für den Aktienmarkt. Es gibt jetzt noch keine Trendumkehr, es gibt keine Zeichen dafür, dass jetzt morgen der große Crash kommt. Von daher, wir bleiben weiterhin positiv und wir haben schon häufig gesagt, S&P 500, 7.500 bis 8.000 machbar, Nasdaq 27 bis 28, 30.000 machbar. Also das heißt auch, wir haben dort immer noch Platz nach oben. Aber ich wollte euch das heute mal halt als anderen Chart wieder mitbringen im Verhältnis zur Geldmenge, dass das halt auch ausbricht und das ist positiv für Aktien. Der Nasdaq inflationsbereinigt, hier nochmal, dann da haben wir dieses Ziel ca. 27.000, vielleicht 30.000 nach oben, aber der ist im Trendkanal. Das läuft also auch nach oben. Passt. Beim S&P genau das gleiche Bild, circa 7,5. Wir sagen immer wieder, dass eine kurzfristige Korrektur möglich ist und der Florian hat es vorhin angesprochen. Trotz der Zinssenkungen, die kommen werden, gibt es an der Börse schon so einen Spruch. Das heißt, buy the rumor, sell the fact. Also kaufe jetzt in die Zinssenkung hinein und wenn sie dann kommt, korrigier kurzfristig, um dann von dort aus wieder weiterzulaufen. Okay? Also von daher nicht wundern, wenn dann die Entscheidung kommt, Zinsen werden gesenkt, dass dann vielleicht ein, zwei Tage später die Börsen plötzlich fallen. Wundert euch nicht, das ist ein völlig normaler Prozess.
Ist eher dann vielleicht sogar eine Kaufchance, wobei ich nicht glaube, dass es mehr als 5% runtergeht.
Nein. Wir reden hier von kurzfristigen kleineren Korrekturen, die an diesem Chart gar nicht zu sehen sind. Ne? Wir wollen damit bloß transportieren, wundert euch nicht, wenn dann die Börse mal kurzfristig korrigiert. Klein. Dann gehen wir weiter zum Thema Gold, Silber und Rohstoffe. Und ich kann es immer nur wiederholen, oder wir können es immer nur wiederholen. Wir haben zum Jahresausblick gesagt, aufpassen. Hier passiert gerade was Großes, denn der Goldpreis nach Abzug von Inflation oder unter Berücksichtigung der Inflation hat den höchsten Jahresschlusskurs hingelegt der Geschichte. Also seitdem es in US-Dollar gemessen wird und seitdem der Goldstandard damals aufgehoben wurde. Ne? Das ist positiv. Und jetzt sehen wir diese letzte grüne Kerze. Das ist bislang das ganze Jahr. Und ihr seht hier nur eines, dick, fett, grün. Der Ausbruch hat stattgefunden, fulminant. Und nochmal, mit dieser Bewegung sind wir jetzt erst am Anfang. Wir saßen am Jahresanfang da, haben gesagt, Gold 10.000, kein Thema, machbar. Allerdings nicht von heute auf morgen, okay? Das ist ein Prozess, der kommen wird über die nächsten Jahre. Und wenn ihr mich fragt, wie weit sind die Jahre? Ungefähr 30 bis 32, also 2030 bis 2032, dann müsste der Zyklus ungefähr beendet sein. Kommen wir beim nächsten Mal, wenn wir das Ausblick wieder mit dabei haben. Tut jetzt heute noch nichts zur Sache. Der Punkt ist nur, Gold steigt extrem. Und dass es erst der Beginn ist, ist hier nochmal aufzuzeigen. Und zwar habe ich hier den Goldpreis im Verhältnis zum S&P 500 eingebaut. Das ist das sogenannte Gold zu S&P 500 Ratio. Und das, was wir hier sehen, ist, wir sind kurz davor, einen fulminanten Ausbruch zu gestalten, den wir aktuell haben. Und wir sind jetzt beim Goldpreis von knapp bei 3.600 noch irgendwas. Und ihr seht hier in der Mitte so eine kleine Spitze mal, das war im Jahr 2011, da war der Goldpreis bei 1.900, da war das Ratio viel, viel weiter oben. Wir gehen davon aus, dass dieses Ratio nach oben aufbrechen wird. Und wenn es aufbricht, dann werden wir durchaus auch die Chance haben, dieses alte Hoch von 2011 zu überwinden. Und ich gehe sogar so weit, dass es bis ähnlich in die 70er gehen kann. Und warum ist es erst der Anfang? Naja, weil wir jetzt erst im März diesen Jahres die fulminante Kreuzung in dem Ratio zueinander hatten. Hier markiert mit diesem blauen X immer wieder mal. Ne? Und diese Kreuzungen hatten wir im Jahr 1972, 73, 2002 und jetzt. Was ist in der Zeit passiert? Der Dollar wurde schwächer. Wir hatten große Veränderungen, Umbrüche, damals Goldstandard, 2000, 2001, war dann damals mit World Trade Center, heute ist übrigens der 11.9. Mhm. Und andere Sachen dann dazu, danach gab es dann später noch Lehman Brothers. Und jetzt haben wir wieder einen großen Umbruch, den wir erleben, live und in Farbe hier, mit all den hässlichen Facetten, aber auch schönen Facetten. Und dementsprechend sind wir hier dabei, jetzt das Ratio nach oben aufzubrechen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Trendlinie überwunden wird. Zugunsten Gold, zulasten S&P, heißt nicht, dass der S&P fällt, das heißt nur Gold performt besser. Silber, da haben wir diese Folie beim letzten Mal dabei gehabt. Wir haben am 30.06. den Halbjahreschart mitgebracht, wo wir gesagt haben, Vorsicht, aufpassen, höchster Halbjahresschlusskurs der Geschichte, Silber wird weiter ausbrechen. Ja, jetzt sind wir bei 41, noch irgendwas, vielleicht, wir waren sogar vorhin schon mal fast bei 42 vor dem Webinar. Also das heißt auch...
Vor Weihnachten werden wir die 50 haben, Kollege.
Davon gehe ich auch aus. Und ich sage auch gleich, wo wir nächstes Jahr wahrscheinlich sehen steigen werden. Also mit meinem...
Mit der Glaskugel.
Mit der Glaskugel hier. Mhm. Die Sache ist einfach nur, Leute, wir sind am Silberbullenmarkt am Anfang. Wir sind am Goldbullenmarkt am Anfang. Und wir werden im Silberbullenmarkt extremste Schwankungen erleben. Nach oben, nach unten. Bei Gold übrigens genauso. Bei Silber ist es nur etwas stärker ausgeprägt. Also sowohl nach oben als auch nach unten. Aber die Hauptmessage ist... Dieser Zyklus geht für die nächsten 5 bis 6 Jahre noch ungefähr. Und dann haben wir das Ziel $250. Haben wir schon seit einem Jahr kommuniziert. Und da bleiben wir auch dabei.
Vielleicht ganz kurz, warum anfangen? Ja, jetzt wo Silber schon sich fast verdoppelt hat. Ne? Genau, diese Folie zeigt's.
Ich habe noch andere dazu, aber ja.
Also, nehme ich die da. Okay, also dann mach du weiter.
Mach alles. Durch deine Gedanken.
Nö, 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 jetzt will ich nochmal.
Okay. Also warum erst da anfangen? Auch hier wieder Silber, so laufen Diskussionen bei uns übrigens immer, Silber zum S&P 500 Ratio. Auch hier wieder, ich habe das grün markiert, ich habe es im letzten Mal schon grün markiert, ich bringe es wieder mit und ich wiederhole es so oft gerne für euch. Wir haben hier das erste Mal seit 2002 die positive Kreuzung für Silber zum S&P. Zuletzt hatten wir es 1973 und jedes Mal war dann der Silberpreis am Explodieren. Damals von $2.50 auf $50 im Jahr 73, also bis ins Jahr 80 hinein. Ja. Dann 2002 von $5 bis $50 und jetzt haben wir erst gekreuzt, Leute, bei $37. Wir haben bei 37 erst gekreuzt. Also fängt es erst an, weil hier das Ratio uns das verrät, aus unserer Meinung nach. Dann nochmal hier einen für mich der beeindruckendsten Charts, die es eigentlich gibt und keiner spricht drüber. Deswegen machen wir es gerne mit euch. Auch da wieder Jahresausblick hat man es dabei. Heute habe ich es wieder für euch dabei. Das ist Silber in Lila. Das ist der nominale Preischart, den wir uns anschauen, der aktuell bei $42 fast liegt. Und dann haben wir nochmal hier Gold inflationsbereinigt. Und ihr merkt eines, dieser Chart hier, lila und der Gold inflationsbereinigt, nicht der nominelle Goldpreis, der inflationsbereinigte Goldpreis. Schaut euch das mal an, wie die gleich laufen, die zwei. Und da wir gesagt haben, im Jahresanfang, okay, Gold bricht aus, aufpassen, Silber wird folgen. Und da sind wir gerade dabei. Und deswegen ist der Punkt ja jetzt der, Gold inflationsbereinigt ist schon höher ausgebrochen. Silber ist noch nicht bei den 50. Deswegen wird Silber auch über 50 jetzt in diesem Zyklus erstmal gehen, bis dann wieder eine Korrektur kommt. Klar, aber auch hier, wir sind positiv. Und hier ist das Beispiel dabei, das ist wieder der Gold-inflationsbereinigte Preis. Ja, wir haben ein höheres Hoch gemacht als im Jahr 2011, inflationsbereinigt. Damals war Silber bei 1,9, jetzt ist bei 3,8. Und das ist jetzt aktuell ein höheres Hoch in der ersten Bewegung. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass Silber auch ein höheres Hoch machen wird als die 50. Und wie weit? Hier. Das ist jetzt das Gold-zu-Silber- oder Silber-zu-Gold-Ratio, Gold-zu-Silber-Ratio, nehmt es wie ihr wollt. Aktuell sind wir bei einem Silberratio immer noch von 87 ungefähr. 87. Obwohl doch der Silberpreis schon bei 42 steht. Heißt es historisch eigentlich immer noch günstig zu Gold, ne? Das ist eigentlich ganz lustig. Die Sache ist die, wenn ich einfach nur die Bewegung von 2020 auf 22, auf 24 und jetzt nach unten projiziere, komme ich ungefähr auf ein Gold-Silber-Ratio von 50 bis 45, wo wir ungefähr hingehen können in dieser ersten Bewegung. Erste Bewegung. Und da sind wir beim Goldpreis bei ungefähr 4,1, das ist meine Annahme. Ne? Da sind wir ungefähr bei einem Silberpreis von 75 US-Dollar in der ersten Bewegung. Und mich würde es nicht wundern, wenn es nächstes Jahr da ist. Wenn es dieses Jahr da ist, okay, aber ich tendiere eher zum nächsten Jahr. Aber der Punkt ist einfach, die Aussage ist, Silber steigt, unserer Meinung nach. Silber steigt von 40 auf 75, das sind mal 70%, Stand heute, in Dollar. Ne? Also von daher können wir halt nur positiv sein. Aber bitte beachtet jetzt halt auch hier wieder, ne? Sprecht mit uns drüber, wir haben Lösungen, wir haben ein Silber vor, Gold vor, wir haben die Investorenausbildung, alles Mögliche haben wir da. Und die Sache ist die, dass wir heute einfach heute eine Orientierung wieder mitgeben wollen, was wir persönlich sehen. Diese Folie hier hat der Florian schon dabei gehabt, ganz kurz nochmal Goldminen, das ist die Folie aus März 25. Jetzt sind wir hier. Passt. Ich glaube, wir sind heute sogar höher. Die Sache ist, es passt. Und auch hier bei den Minen, das kann sich kaum einer vorstellen, weil Minen haben in dem Jahr in Summe 100% bereits gemacht, Flo.
100. Es ist der erste Anfang, Freunde.
Genau. Und warum ist es erster Anfang? Naja, weil wir hier jetzt, und den habe ich letztes Mal dabei gehabt, ist der sogenannte ASA-Index. Das ist eine Mischung aus großen Goldminen und großen Silberminen.
Ja. Ganz kurz, weil ich kriege jetzt gerade hier sehr viele Nachrichten. Soll ich die Aktie jetzt noch kaufen? Soll ich das jetzt halt noch machen? Wir können darauf im Einzelnen jetzt nicht eingehen. Wenn ihr solche Fragen habt, kommt bitte in das Beratungsgespräch. Da ist der Raum, wo wir solche Fragen auch im 1:1 klären können. Nur ganz kurz.
Schenkst du mir bitte noch was ein? Das wäre ganz nett von dir.
Du hast schon 75% des Wassers ausgetrunken.
Ich rede ja auch mehr als du. Gut. Also, Minen fangen erst an. Warum sagen wir das? Naja, nicht weil wir das sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig, sondern einfach nur, dass die Übersetzung des Marktes, die wir heute geben wollen an euch. Und zwar, wir haben jetzt hier diesen ASA-Index und der ASA-Index ist eine Mischung, danke, dieser ASA-Index ist eine Mischung aus Goldminen und Silberminen, allerdings aus den großen Minen, ne? Nicht die kleinen, sondern die großen Minen. Und da sehen wir jetzt erst einen Multijahresausbruch. Mit Multijahresausbruch meine ich seit 1980. Kommt euch das bekannt vor, 1980? Ich habe vorhin den Gold-Inflationsbereinigt gebracht, 44 Jahre, 80 bis 2024. So, der Punkt ist, aber auch das ist erst der Anfang, natürlich jetzt nochmal, unter größtmöglichen Schwankungen, okay? Minen sind extreme schwankungsintensive Monster, muss man mal so formulieren, in beide Richtungen. Die Sache ist nur die, warum sagen wir, es ist erst der Anfang? Weil auch hier wieder das Ratio zum S&P 500 jetzt erst zu kreuzen begonnen hat, wie zuletzt im Jahr 2002 und im Jahr 1973. Spannend, ne, dass diese Sachen überall gleich sind. Und um ein Beispiel zu geben, damals der S&P ist im Jahr 2002 bis ins Jahr 2002 bis 2007 um 100% angestiegen, Minen um 600. Das nur als Beispiel, ne? Um das zu sehen. Dann haben wir hier den Silberminen-ETF, der uns momentan auch sehr viel Freude bereitet, auch bei uns im Fonds tatsächlich, weil, wie wir auch gesagt haben, aufpassen, wenn die Minen loslaufen, laufen sie extrem stark erbarmungslos, sehen wir gerade. Der SIL-Index, das ist der globale Silberminen-Index, ist ausgebrochen, haben wir auch schon mehrmals bei uns hier dabei gehabt. Ich habe jetzt keine Folie vom letzten Mal dabei, aber nimmt es mal so ähnlich wie beim GDS, wie beim Goldminen-Index. Ne? Die Sache ist die, wir sind jetzt hier bei 63 und das würde mich auch nicht wundern, wenn das Ding einfach durchzieht bis auf 80, 90 oder höher. Erbarmungslos eben, ja, und da brechen Minen eben extrem stark, rasant aus. Auch hier wieder Silberminen, das ist nur das Silberminen, nicht der ASA, sondern nur Silberminen. Naja, wir sehen jetzt hier gerade das Entstehen. Hier unten haben wir noch keine Kreuzung, noch kurz davor.
Wir sind erst am Anfang.
Ja, genau. Also, Punkt. Und hier habe ich es nochmal größer dabei für euch im Quartal. Im Quartal ist es hier so, dass jetzt hier ein Ausbruch stattgefunden hat des Silberminen zugunsten des S&P, zugunsten des Silberminen gegen den S&P. Nochmal, heißt nicht, dass der S&P fällt, Minen steigen. Und das heißt also auch hier, dass dieser SIL-Index, da gehe ich nochmal kurz zurück, aktuell zu dem Zeitpunkt bei 63 war. Und wenn wir einfach nur das Ratio nehmen und wir gehen zurück auf die Hochs vom Jahr 21, Leute, das ist noch gar nicht so lange her, 21, und wir gehen nur bis dahin. Und der S&P wäre bei 7.500 Punkte, was unser Ziel ungefähr ist, plus X, dann heißt es, der SIL steht bei 120. Das ist einfach nur das Verhältnis zueinander.
Kannst du kurz sagen, wo steht er gerade?
63.
Das ist eine?
Verdopplung.
In welcher Zeit? Steht er dabei?
Es steht nicht dabei, aber wenn der Silberpreis auf 75 geht, bis nächstes Jahr. Mhm. Aber auch nochmal, das ist der Anfang, weil wir bei Silber von 250 ausgehen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn dieses Ratio hier in die Spitze wieder zurückgeht. Aber nochmal, unter größtmöglichen Schwankungen. Okay? Und die Spitze ist beim Ratio von 0,08. Und man könnte rechnen, gerne mal, ich habe jetzt keinen Taschenrechner da, aber wenn der S&P bei 8000 ist, mal 0,08 sind es 640. Ne? Mhm. Genau. Wir sind jetzt bei 63.
Eine Verzehnfachung.
Genau. Goldminen zum S&P 500 Ratio, auch die haben erst begonnen. Und schaut mal.
Ganz kurz, Stefan. Das ein bisschen langsamer machen, damit man das auch nachvollziehen kann. Also, das Rechnen, da bleibt man dann stehen.
Und alles klar. Nee, so noch.
Alles gut.
Danke. Also zu den Goldminen nochmal zurück. Es ist so, dass auch wir hier erst am Anfang sind. Auch da ist der Ausbruch jetzt erst passiert. Mit jetzt erst meine ich Anfang des Jahres, ne, wo dann der Goldpreis auch ausgebrochen war. Und wenn wir dieses Ratio auch wieder zueinander nehmen und wir gehen hoch bis zu den Hochs, ne, wo im Jahr 2011 ungefähr, dann hätten wir ein Ratio von 0,45. Bei 8000, gleiches Beispiel, sind es dann 3500 in diesem HUI, das ist ein Goldminenindex, der steht aktuell bei 500. Also sind es dann auch eine Versieben- bis Verachtfachung. Genau. Na, und das sind wieder diese Parallelen. Damals S&P 100% gestiegen, Minen 600. Der S&P, wenn er jetzt mal nicht steigen würde, mal zum Beispiel, und die Minen gehen auf dieses Ratio hoch, dann haben wir in den Minen eine Versechs-, Versieben-, Verachtfachung. Und der S&P hätte jetzt halt weniger Rendite gemacht. Das ist die Aussage dahinter. Bei den Rohstoffen ist es momentan so, lasst uns mal von den Minen kurz weggehen. Und wir gehen mal zu den Rohstoffen hin, vor allem hier der Ölpreis, ja, oder halt der Rohstoffindex in Summe. Der ist momentan immer noch extrem langweilig. Also da gibt es momentan keine Bewegung, seit 2-3 Jahren schon nicht. Und vor kurzem kam ja das Thema mit Polen, Russland, mit der Drohne. Da kam gestern ein Kollege zu uns rein ins Büro und hat gefragt, was meint ihr denn, was passiert jetzt mit Polen und Russland? Aber meine Antwort, meine Frage war in dem Moment an ihn, was macht denn der Ölpreis? Er konnte es mir nicht beantworten, da bin ich nicht böse drum, ne? Sondern das ist in Ordnung, er konnte es mir nicht beantworten. Und allein das sagt mir schon, da passiert aktuell zumindest noch nichts oder nichts. Weil wenn es wirklich so schlimm wäre, würde der Ölpreis sofort hochgehen. Haben wir ja gesehen im Jahr 21, 22 oder 22 dann mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Und wenn dann da auch noch ein Konflikt käme, würde der Ölpreis sofort hochgehen. Hat er nicht gemacht. Er fällt heute, glaube ich, sogar wieder. Von daher ist es tendenziell so, dass wir hier noch nichts Großartiges zu vermelden haben. Auch hier wieder, ne? um in Öl zu investieren, also Ölaktien zum Beispiel. Wir haben sie bei uns ein bisschen im Fonds mit drin, weil wir nie genau wissen, kommt was, kommt nichts. Ne? Also so Tendenz haben wir schon mit drin. Aber um dort wirklich sagen zu können, alles klar, jetzt wird es ein Stück weit interessanter, zu Kosten von oder zu Lasten von uns vermeintlich, weil wir höhere Energiepreise haben. Aber wenn ich jetzt aus der Börsenperspektive argumentiere, ist es so, wird es interessanter, wenn der Ölpreis über 72 Dollar geht, besser sind es 80 Dollar. Und sie sind weiterhin die Rohstoffe, also der Rohstoffindex ist weiterhin sehr konstruktiv. Ja, allerdings, wir müssen halt auch hier einfach warten, ob dann die Bestätigung kommt und wie sie kommt. Die Indikatoren schauen konstruktiv aus, aber das tun sie schon seit 2 Jahren fast. Bis dato ist noch nichts passiert. Mal schauen, ob was kommt und wenn ja, in welcher Geschwindigkeit. Und die Energieaktien, ne, ich habe vorhin diesen XLY, also diesen ETF für die diskretionären Aktien kurz mal gezeigt, ne, also mit Tesla, Amazon, McDonald's und so weiter. Und das habe ich jetzt hier gemacht mit den Energieaktien im Verhältnis zum S&P. Und das seht ihr aktuell, da ist momentan keine Kreuzung, kein Punkt, um zu investieren, weil wir immer noch weit weg sind, dass da irgendeine positive Kreuzung jetzt passieren würde, wie bei Goldminen, wie bei Gold, wie bei Silber, Silberminen zum S&P 500. So, das war Gold, Silber und Rohstoffe. Und jetzt noch ein Blick auf Krypto und auf die Sentiment. Und dann kommen wir zum Fazit und dann bin ich auch soweit fertig. Beim Kryptomarkt ist mir eines mal ganz, ganz wichtig für euch mal zum Transportieren. Der Bitcoin hat jetzt seit 3 Monaten, 4 Monaten kaum etwas gemacht, oder?
Ja, seit... Das ist einfach hoch und runter
seit. Zölle waren runter, Juni bis heute ungefähr, vielleicht Juni, Juli bis heute nichts gemacht. Das hat zur Folge, dass dementsprechend viele kommen und sagen, der Zyklus ist vorbei, Bitcoin steigt nicht mehr, Krypto-Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Das ist ein Punkt, den sie machen. Ich sage einfach nur, lasst uns doch mal schauen, was der Markt uns wieder sagt. Und wir sehen hier, dass der Quartalschart, der am 30.09. endet, auch hier wieder einen Ausbruch zeigt nach oben. Das heißt, Krypto positiv. Heute sind sie auch, glaube ich, positiv ungefähr. Das ist der Kryptomarkt. Das hier ist der Markt im Krypto ohne Bitcoin und ohne Ethereum. Und auch hier sehen wir, der Quartalsschluss, der jetzt am 30.09. kommt, zeigt, Stand heute, einen Ausbruch. Das heißt also, dass dann diese anderen Coins auch ausbrechen und dementsprechend ist das positiv für Krypto. Der nächste Punkt ist die sogenannte Bitcoin-Dominanz. Die Bitcoin-Dominanz, kurz zur Erklärung, drückt aus, wenn der Kryptomarkt einen Wert von 100 hat, wie viel Wert davon hat der Bitcoin? Und zu dem Zeitpunkt hat er 57% von den 100, also er dominiert. Aber diese Dominanz steigt und fällt, je nachdem, in welchem Zyklus wir uns gerade befinden. Und jetzt ist es so, dass diese Bitcoin-Dominanz tendenziell aus der Erfahrung heraus normalerweise fallen müsste, in dem Bereich von 44-40%. Bedeutet nicht, dass der Bitcoin fällt, heißt einfach nur, die anderen Coins steigen stärker als der Bitcoin. Okay? Und wie stark das steigen kann, da möchte ich mit Ethereum nochmal ganz kurz mit euch was besprechen, aber was mir noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist dann diese Folie hier. Und da gehe ich nochmal eins zurück. Das hier ist die Bitcoin-Dominanz. Ne? Wenn sie fällt, ist es gut für den Kryptomarkt, weil der Rest steigt. Und hier ist die Bitcoin-Dominanz wieder in lila, allerdings auf den Kopf gestellt. Ja? So, also das heißt, wenn die Bitcoin-Dominanz hier in lila steigt, fällt sie eigentlich. Das ist extrem positiv für Krypto. Und das Weiße hier ist der Einkaufsmanager-Index aus dem verarbeitenden Gewerbe in den USA, die wir euch ganz am Anfang gezeigt haben mit der Arbeitslosenquote, wo die wirtschaftliche Aktivität gemessen wird in den USA. Und wir sehen hier, dass ein kompletter Gleichlauf in diesem Moment schon immer stattfand. Heißt, Wirtschaftszyklus in Weiß steigt, Bitcoin-Dominanz fällt. Wirtschaftsaktivität in Weiß fällt, Bitcoin-Dominanz steigt. Und umgekehrt, okay? Und jetzt passiert aktuell was Interessantes und deswegen sagen wir auch, dass die wirtschaftliche Aktivität steigen wird, weil die Bitcoin-Dominanz bereits fällt. Und deswegen habe ich hier den grünen Pfeil dabei, das gilt für beides. Das bedeutet, Bitcoin-Dominanz fällt. Wirtschaftliche Aktivität steigt. Und das ist logisch, wenn man mal drüber nachdenkt, ein bisschen, weil die wirtschaftliche Aktivität steigt vor allem dann, wenn der Zugang zu Geld einfacher ist, günstiger wird, schneller verfügbar ist. Und wenn wir in den Zinssenkungszyklus jetzt mal reinkommen noch, ist es genau das. Ja? Und dementsprechend sagen wir, der Kryptozyklus beginnt jetzt sich zu beschleunigen, im Positiven für Krypto. Und das kann dann zur Folge haben, dass dementsprechend auch die Bitcoin-Dominanz weiter fällt. Und jetzt komme ich wieder zu unserem Risiko-ETF, dem sogenannten Junk-Bond-Anleihen, also für Unternehmen von schlechter Bonität, ganz am Anfang. Und ich habe hier wieder zwei Kästchen drin mit einer roten Linie. Und jedes Mal, wenn dieser HY, also dieser ETF bei uns gekreuzt hat, im Negativen, schaut mal, wo die Bitcoin-Dominanz da war, in lila, ganz am Boden. Das heißt, da war die größte Euphorie am Kryptomarkt, da wollte jeder nur noch Krypto haben. Aber genau da war tendenziell immer Schluss. Jetzt ist es so, und das war im Jahr 17 so, im Jahr 21 so, das sind diese 4- bis 5-jährigen Kryptozyklen, okay? Und jetzt ist es so, unser Risiko-ETF hat bei weitem noch keine Kreuzung. Und die Bitcoin-Dominanz fällt. Das bedeutet also, dass wir davon ausgehen, dass anhand dessen die Bitcoin-Dominanz weiter fallen wird. Bedeutet, Bitcoin steigt, die anderen Coins steigen stärker. Und unser Risiko-ETF steigt weiter und läuft seitwärts. Also positiv für den Kryptozyklus. Bitcoin-zu-Gold-Ratio. Wenn wir unterstellen würden, dass wir ein Ziel von 50 haben, was durchaus realistisch ist, dann haben wir aber einen Goldpreis von 4.000 und Bitcoin von $200.000. Aktuell sind wir bei 115 oder irgendwie sowas. Also auch hier extreme Chance nach oben. Hier haben wir unsere Indikatoren dazu und wir sind da kurz davor, dass wir positiv nach oben gehen. Das ist für uns ein Kaufsignal. Das heißt, Bitcoin zu Gold ist positiv Bitcoin. Heißt nicht, dass Gold fällt, Bitcoin steigt stärker. Also auch das würde in diesen Zyklus komplett reinpassen. Der nächste Punkt, und der ist für mich sehr spannend, weil wir hatten im letzten Monatsupdate Ethereum mit dabei, völlig bewusst, weil jetzt ist etwas passiert in unserem Ratio vom Ethereum zu Bitcoin. Und wir haben jetzt hier anhand unserer Indikatoren ein Kaufsignal. Und das letzte Mal, als es war, das war im Jahr 2020 ungefähr. Und dieses Signal war ein Jahr lang ungefähr gültig. Jetzt ist das Signal erst entstanden. Heute haben wir September. Und wenn wir mal projizieren würden in die Zukunft, ich sage jetzt nicht, dass es ein Jahr so ist, aber tendenziell so März, April, Mai, vielleicht Sommer hinein, könnte es durchaus passieren, dass Ethereum den Bitcoin bei weitem outperformt. Deswegen haben wir auch Ethereum nochmal dabei, weil wenn wir jetzt so bleiben, wie wir sind, bei 4,4 noch irgendwas oder sowas, bis zum 30.09. und das ist in 2 Wochen, dann haben wir bei Ethereum den höchsten Quartalsschluss der Geschichte. Und auch das ist wieder, erinnert euch bitte an Gold zurück, an Silber zurück, an die Aktienmärkte zurück. Das ist positiv, also bullish. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass dieses Ethereum durchaus in den Bereich von 13.000 steigen kann oder sogar in der Euphorie höher. Das heißt also auch hier, meine Bitte an oder unsere Bitte von uns an euch, vergesst dieses ganze Klein-Klein. Diese Tagesbewegungen nach oben und nach unten sind zwar schön zu kommentieren, aber eigentlich irrelevant. Wichtig sind die großen Bilder und hier ist ein extrem positives Bild zugunsten Ethereum, was wir mit euch teilen möchten. Der nächste Punkt ist, ich habe hier im Blau Coinbase mal drüber gelegt. Einfach mal so als Beispiel, ne? Ist auch unsere größte Position im Fonds. Und es geht hier nicht um die gesamte prozentuale Bewegung, es geht nur um die Richtung. Und ihr seht hier, dass Ethereum und Bitcoin, und Coinbase, schon ziemlich interessant miteinander laufen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Ethereum ausbrechen sollte, naja, dann legt dieses Bild auch nahe, was mit Coinbase passieren kann. Ja, Sentiment. Ich fange jetzt bei Krypto schon mal an, bevor ich dann zu den Märkten nochmal weitergehe.
Erklär mal kurz das Wort Sentiment.
Damit. Die Stimmung. Mhm. Die Stimmung an der Börse, ne? Also gibt Angst und es gibt Gier. Das sind die beiden Extreme. Und in der Regel ist es so, wenn alles steigt und wenn vieles steigt, steigt die Gier. Warum? Weil es steigt. Und dann könnt ihr mehr verdienen und ich könnte ja dabei sein und es könnte noch weiter steigen, ne? Und andersrum natürlich die Angst. Dementsprechend, die kommt dann, wenn es fällt, weil es könnte noch weiter fallen, deswegen kommt die Angst mit rein. Und wir sind hier beim Bitcoin, bei Ethereum, bei Solana sogar schon über dem Allzeithoch und bei vielen anderen. Aber wo ist hier die Gier? Ist nicht vorhanden. Die ist komplett neutral. Das ist auch positiv für den Krypto-Anstieg, den wir persönlich sehen. Dann komme ich noch zum Sentiment, also zur Stimmung allgemein. Wir haben Allzeithoch, es wird gefeiert, indem es neutral ist. Also das heißt in dem Moment auch hier, heute wieder neues Allzeithoch im S&P 500, glaube ich. Im Nasdaq, glaube ich auch. Neutral. Spannend. Der nächste Punkt ist auch hier, wir erleben aktuell immer noch, dass die Blauen, das sind die Profis, die sind aktuell auch so eher neutral, im blauen Bereich, also so neutral. Die Privaten sind eher ein Schnaps weiter oben. Das ist aber in Anstiegsphasen normal, weil die Profis haben sich in der Panik immer eingekauft und warten ein Stück weit. Und die Privaten kaufen halt jeden Rücksetzer weiter auf. Und deswegen ist die Aktivität des Kaufens ein Stück weit höher in Bewegungen nach oben. Auf der anderen Seite auch, seht ihr hier im Zoll-Crash, da war die blaue Linie ganz oben und die rote ganz unten. Das heißt, die Profis haben gekauft, wie sonst noch was, und die Privaten haben leider verkauft. Also auch hier momentan komplett neutral. Und dieser Bericht heute hat mich fast vom Stuhl gehauen. diese Stimmung hier an den Börsen ist schon extrem. Diese Woche kommt, also dieser Bericht kommt einmal in der Woche. Und ihr seht hier grün und rot, das ist jetzt mal das Relevante. Grün ist positiv, also bullisch, rot ist negativ, also bärisch. Wir sehen hier, aktuell gehen nur 28% davon aus, dass die Märkte steigen und fast 50% davon aus, dass die Märkte fallen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Krisenszenario. Wir sind am Allzeithoch. Es ist faszinierend, wie diese Wall of Worry heißt, so schön an der Börse. Also das heißt, diese klettere die Wand der Ängste hoch, ja. Und wenn wir bei 50% negativ sind aktuell, dann ist die Angst extrem. Der Durchschnitt, das seht ihr hier, ist bei 31% bei den historischen Durchschnittswerten, bei den Bären, also beim Negativen, und bei den Bullen bei 37. Völlig verdreht alles. Und das bringt uns dazu zu sagen, Märkte steigen. Neben den ganzen Ausbrüchen, die wir euch gezeigt haben. Das Fazit, und dann bin ich fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Renditen sind wie beschrieben fallend. Wir stehen unmittelbar jetzt aber bei der Zweijährigen, habe ich euch am Anfang gezeigt, von einem Trendwechsel nach unten, Zielrichtung 2,5 ungefähr. Inflation ist noch kein Problem. Die Frühindikatoren, also die Leading Economic Indicators, haben einen ersten kleinen Aufbau, die werden wir weiterhin beobachten. Sam Rule, die Veränderung der Arbeitslosenquote, zeigt noch keine Rezession an. Die Zinssenkungswahrscheinlichkeit in den USA ist nicht nur stark gestiegen, sondern sie ist
ein Fakt.
Gegeben. Ja. Der Zinssenkungszyklus allgemein, global gesprochen, ist immer noch der zweitstärkste nach 2020. Nochmal, wegen dem US-Dollar. Das habe ich vom letzten Mal so drin gelassen, bewusst. Die Risikoanleihen zeigen weiterhin komplette Ruhe am Markt an. Der Spread zwischen guten und schlechten Unternehmen, der Risikospread, ist entspannt. Warum sollten wir also angespannt sein? Der Anstieg der Zinskurve, das ist das zwischen der 230-Jährigen oder der 210-Jährigen, ist nicht immer mit Crashs verbunden, so wie es immer nach außen gezeigt wird. Es war halt zweimal so von sechsmal. Wenn ich statistische Wahrscheinlichkeit habe, ist halt, würde ich eher auf die viermal gehen als auf die zweimal. Mal schauen. Immer mehr Indizes allgemein sind über dem 200-Tages-Durchschnitt. Das ist positiv. Die diskretionären Aktien, Tesla, Amazon, McDonald's, Starbucks, Home Depot und so weiter, sind kurz vorm Ausbruch. Auch das ist positiv. Indizes sind weiterhin im steigenden Trend. Nasdaq, Eurostoxx, S&P. Ja, wir sind historisch betrachtet teuer. Allerdings dürfen wir nie vergessen, dass die Geldmenge in Summe extrem ausgeweitet wurde. Gold und Silber weiterhin im Ausbruchsmodus. Und wir stehen dort erst am Anfang. Nochmal, wir stehen am Anfang. Aber, wie bei jeder starken Anstiegsphase, wird es auch immer wieder mal stärkere Korrekturen geben. Um eben die Stimmung zu bereinigen. Ne? Stellt euch mal vor, ihr kauft Silber, dann steigt es, dann steigt Silber auch noch und plötzlich kommt irgendwas und Silber fällt um 30%. Was macht es denn mit euch? Der sagt, ach Mist, jetzt habe ich Silber gekauft und jetzt fällt es, ich verkaufe es wieder, ich habe keine Lust mehr drauf. Das ist Absicht, um eben euch zu verunsichern, die Panik herzuholen. Der erfolgreiche Investor sagt, super, ich kaufe mehr. Kryptomärkte sind auf Allzeithoch und potenziell mit Ausbruch. Aber wo ist die Gier? Wo? Sie ist nicht da. Der Altcoin-Markt, also Altcoin-Markt sind Coins wie Ethereum, Solana, Ripple, ne? Und so weiter. Also nicht Bitcoin. und der Wirtschaftszyklus, Einkaufsmanager-Index, sind im Gleichlauf unterwegs. Die Risikoanleihen nochmal und die Bitcoin-Dominanz, habe ich hier am Anfang mal gezeigt auch dazu, zeigen noch viel Luft nach oben für Krypto. Ethereum-Bitcoin-Ratio mit frischem Signal. Und hier ist ein, ich hoffe, ich habe das Zitat richtig gegeben, ansonsten würde ich sagen, jemand hat gesagt, ne, bitte hier. Und Tom Lee hat es gesagt, der ist im Kryptomarkt sehr stark drin, und er hat gesagt, if Bitcoin is the store of value, also der Speicher für Kaufkraft, then Ethereum is the macro of crypto. Er meint damit, das, was der Flo vor 2 Monaten im Monatsausblick dabei hatte, wo wir kommuniziert haben, Stablecoin-Markt, Veränderung der Kryptolandschaft, Ethereum ist das Netzwerk dazu, die Blockchain dazu, um den Stablecoin-Markt zu etablieren. Stablecoin-Markt ist das künftige Zahlungsnetzwerk, was wir aufbauen werden. Und deswegen sagt er, wenn der Bitcoin der Wertspeicher ist von Krypto, dann ist Ethereum alles Makro von Krypto. Mal gucken, was passieren wird. Ich bin gespannt. Ja, Ethereum mit Chance auf höchsten Quartalsschluss, habe ich euch gezeigt vorhin. Öl muss noch warten, somit auch der Rohstoffindex. Und das Sentiment ist aktuell sehr neutral, vielleicht sogar leicht negativ angehaucht. Und das am Aktienmarkt sowie im Kryptomarkt. Und jetzt trinke ich einen Schluck. Dankeschön.
Ja, Stefan, sensationell. Der Marco hat es gerade auch geschrieben. Matthias schreibt es auch. Danke für das tolle Update, sehr fundiert. Ja, das ist ein Auszug auch aus unserer Arbeit. Hier nochmal auch die Einladung zum Beratungsgespräch. Es sind auch sehr viele Fragen da gewesen zu Einzeltiteln. Sowas bitte auch im Einzelgespräch. Das ist kostenlos. Jetzt aber auch gerne alle weiteren Fragen jetzt in den Chat hinein. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eure Fragen im Plenum zu beantworten. So. Der Mark fragt, was hat es mit der Hyper-Bitcoin auf sich? Erscheint mir etwas dubios. Mark, es ist hochdubios, sagt mir gar nichts. Aufpassen, was da alles im Internet so angeboten wird. Genau. Genau.
Zur Frage von der Candy ganz kurz noch. Was kostet die Investorenausbildung? Wie lange dauert sie, Candy? Bitte nutzt dir das Gespräch dazu, weil so, das müssen wir individuell miteinander besprechen, was da eher zu dir passt in dem Moment und wie wir das gestalten können. Ne? Das können wir jetzt hier so pauschal nie sagen, sondern lass uns da bitte gerne ins Gespräch gehen. Entweder Daniel oder ich, vielleicht du auch, sind dann am Telefon, ne?
Genau.
Und besprechen das dann mit dir.
Genau.
Dann hast du rein, ne? Für das Gespräch hast du alles.
Ja, drin. Ja, also könnten wir mal kurz einen Hinweis geben. Seht ihr den Link, wo man ein Gespräch buchen kann? Also da mal kurz Rückmeldung geben, weil auch einige danach gefragt haben. Also ich glaube, das wird funktionieren, aber kurz mal. Genau. Die Sonja fragt, legt ihr noch einen Europafonds auf, also ohne Dollar? Nein, Sonja, das werden wir nicht tun. Denn unsere Idee ist es, und wir haben es ja auch bewiesen, dass wir einfach Unternehmen finden müssen, egal aus welchem Währungsraum, die eben stärker steigen, als sich das entsprechende Währungspaar abwertet. Das ist unsere Philosophie. Wir haben es geschafft. Wollen keinen neuen Fonds auflegen. Genau.
Der Europa-Fonds würde in dem Moment passieren, in dem wir sagen, Europa hat mehr Wachstum als die USA. Weil dann sind wir so flexibel bei uns, dass wir es einfach verändern. Das ist die Antwort darauf, ne? Weil wenn wir einen Europa-Fonds machen, dann legen wir uns selbst Grenzen im investierbaren Bereich in Form von einer Region. Und ich persönlich hasse nichts mehr als Grenzen. Oder hassen ist das falsche Wort, ich mag sie einfach nicht, okay? Ich möchte mich frei bewegen können und wir möchten uns frei bewegen können beim Investieren. Und wenn wir in Europa mehr Chancen sehen, ja mein Gott, dann kaufen wir mehr Europa. Aber aktuell ist es halt noch nicht so.
Ich mache jetzt mal einen Scherz, okay? Weil der Thomas, und das ist jetzt kein Scherz, der Thomas schreibt, euer Monatsreview, euer Ausblick ist das Beste, was ich kenne. Und jetzt kommt der Scherz. Ja, dann hast du noch zu wenig nach anderen gesucht. Nein, Spaß. Das ist tatsächlich so. Wir kriegen extrem viele Rückmeldungen. Wir machen auch richtig viel Arbeit, richtig Research rein. Danke, das ist wirklich Anerkennung pur, deswegen, das ist lieb. Ja, der Werner fragt, wie sollte man sich bei Gold aufstellen, welche Unzengrößen? Werner, Unzen? Ich kaufe immer den Standardband, das ist 12,2 Kilo, also was ist das Problem? Nein, Spaß. Ja, je größer, desto besser, das ist doch keine Frage. Je mehr Gold du hast, desto besser. Und nochmal, Minen werden das Ganze outperformen. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, gerne bei uns melden. So, der Markus fragt, warum gibt es den Fonds in Deutschland nur bei der Comdirect? Also erstens ist es nicht richtig, den gibt es auch bei weiteren Banken. Und zweitens, so ein Stück weit ist es schon richtig, weil es gibt den nicht bei jeder Bank. Technisch kann ihn jede Bank aufschalten, das ist möglich. Nur die Banken wollen das nicht, die wollen euch lieber irgendwelche anderen Schrottfonds verkaufen. Sorry, dass ich das so direkt sage, ich habe heute irgendwie so einen Hang zu Direktheit, ja.
Also ganz kurz, wo ist in Deutschland auch kaufbar? Unter anderem bei Flatex. Und dann fragt man bei euren Raiffeisen und Sparkassen nach, wenn ihr dort ein Depot habt, wenn ihr es habt. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, das ist machbar gewesen, allerdings mit viel Zureden auf die Bank.
Wie oft könnt ihr das Portfolio im Fonds rotieren? Jederzeit und ständig. Also wir haben da eine große Flexibilität. Genau. Ja, Frankreich ist de facto unregierbar geworden. Welche Auswirkungen hat dies eurer Meinung nach auf die Stabilität der EU und des Euros? Ja, natürlich wirkt es destabilisierend. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir morgen einen kompletten Zerfall haben des Euros. Ich habe ja schon wieder die ganzen Headlines gesehen in der Bild-Zeitung und überall Euro geht baden, Euro kaputt, Euro crasht. Ey, ganz ehrlich, und ich schätze den Kollegen sehr, Dr. Krall, ja, laut seiner Meinung crasht der Euro seit 10 Jahren. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann es nur mehr hören. Ja, das heißt ja aber nicht, dass der Euro ein Ort ist, wo du Werterhalt oder Prosperität, also Wertanstieg erfahren kannst. Weit gefehlt. Aber Crash, Zerbrechen, auch weit gefehlt. Du wirst was sagen. Wenn du
bist. Ja, ganz gut, weil ich sage einfach nur, ja, natürlich crasht der Euro, aber halt nicht so, wie viele denken. Das ist auch das Problem. Aber wisst ihr was? Nicht nur der Euro crasht. Wisst ihr, was auch crasht? Dollar, Franken, Krone, schwedische Krone, türkische Lira. Alle Währungen crashen. Und das nochmal. Der Euro crasht nicht, dass er morgen weg ist, liebe Leute. Nochmal, hört auf, in diesem Crash zu denken, schwarz-weiß, morgen weg. Nein. Geht mal zum Bäcker von vor 10 Jahren, geht mal zum Bäcker heute. Das ist ein Crash in der Kaufkraft, in eurem Geldbeutel. Und die Auswirkung oder das Ergebnis ist, ihr müsst investieren. Es bringt niemanden etwas, wenn wir in Euro gehen. Es bringt auch keinen Menschen etwas, wenn wir in Schweizer Franken gehen oder in Dollar oder in norwegische Krone oder sonst irgendwas. Es bringt niemandem etwas. Wenn ihr in Schweizer Franken gehen wollt, kauft Schweizer Aktien. Wenn ihr in Euro bleiben wollt, kauft europäische Aktien. Ich kann so weitermachen. Der Punkt ist, hört auf, mein Appell an euch alle, hört auf beim Crash zu denken, der Euro ist morgen weg. Es interessiert nicht. Und wenn er morgen weg ist, dann bin ich froh, dass ich im Aktienmarkt investiert bin. Dann bin ich froh, dass ich Gold und Silber habe, weil die crashen zwar kurzfristig mit, aber wisst ihr was? Die steigen wieder, der Euro weg. Also das nochmal dazu. Ne? Also bitte da ein bisschen differenzierter drauf schauen.
Alexander schreibt, Florian, danke für die Info, vor allem, und die Aussage finde ich wirklich krass, vor allem für eure Arbeit, die Investition in euren Fonds, und den gibt es erst 2,5 Jahre, 2,25 Jahre, die Investition in euren Fonds hat sich gelohnt, was unsere bisherigen Fonds von der Rendite in den letzten 20 Jahren her nicht geschafft haben. Lassen wir mal so stehen.
Das ist traurig für die anderen
Fonds. Das ist traurig. Hier auch Claudia schreibt, vielen Dank für euren Monatsausblick, fundiert, sehr hilfreich. Wir sind im EIB Strategy Fonds investiert und freuen uns über die feine Performance. Vielen Dank für dein Vertrauen, liebe Claudia. Die Lena fragt, wie heißt der Fonds genau? Und zwar ist es der EIB Strategy Fonds. Ich werde mal eins machen, ich werde die WKN hineingeben. Das ist die A3EGWR. A3E, GWR. Oder du gehst auf investorenausbildung-fonds.de. Investorenausbildung-fonds.de. Die Siegfried möchte auch den wissen, wie unser physischer Goldfonds heißt oder unser physischer Silberfonds. Auch da einfach eingeben www.deingoldfonds.de oder www.deinsilberfonds.de. Und wenn ihr euch jetzt gleichzeitig fragt, wer hat diese geniale Domain sich ausgedacht? Okay.
Lass ich so stehen.
Lass mal so stehen. Jetzt, Andrea fragt eine wichtige Frage. Stefan, wo sollte man jetzt noch in Gold einsteigen?
Also einmal haben wir unseren Goldfonds. Das ist eine Möglichkeit natürlich. Am Ende des Tages ist es Geschmackssache. Ich selbst finde Gold aktuell interessant. Nicht, weil ich jetzt ein riesen Gold-Fan in Summe bin, sondern weil es halt der Zyklus ist. Und deswegen, wie sollst du einsteigen? Es gibt den ETF, es gibt die Vermietung des ETFs für Gold, es gibt Gold bei uns im Goldfonds, gibt es Gold physisch. Wichtig ist, wenn du jetzt so das Thema Gold vermieten auch lernen willst, herzlich willkommen, sind wir bei uns auch mit dabei. Ne? Wenn du Gold physisch haben willst, dann bitte, dass du jemanden findest, der für dich vertrauensvoll ist, ob es deine Bank ist oder jemand anders, sei es mal dahingestellt. Wichtig ist nur, wenn du Gold kaufst, auch über unseren Goldfonds, unser Gold liegt in Liechtenstein, es ist außerhalb der EU gelagert dementsprechend. Von daher, was wir machen bei uns, wir kaufen einfach nur Gold physisch, nichts anderes. Und das liegt dann in Liechtenstein und wird zum Glück immer größer, weil die Nachfrage auch gut ist, weil der Goldpreis halt genau das macht, was er jetzt machen soll. Er steigt stärker und er wird noch stärker steigen. Also das ist eine sehr allgemeine Antwort, Andrea. Aber wichtig ist doch nur, dass wenn du Gold kaufst, bitte kauf nicht, weil du jetzt halt erwartest, in 3 Monaten irgendeinen Zuwachs zu haben, sondern wenn du Gold kaufst, sieh es bitte für die nächsten 5 bis 7 Jahre.
Dann schreibt mir noch der Marco, wann besuchen wir unser Gold in Liechtenstein? Dazu bin ich in Planung. Ich weiß, Marco, ich habe das dir auch persönlich gesagt, da plane ich schon ganz schön lang. Jetzt kannst du sagen, ja, ich weiß, dass du langsam bist, Flo. Ich bin dabei, ne? Aber da können wir uns auch persönlich nochmal austauschen.
Ganz kurz, Werner, nicht bei goldfonds.de, sondern deingoldfonds.de.
Genau. www.deingoldfonds.de. Der Link ist ja auch in den Kommentaren ersichtlich. Ja, der Josef schreibt, beim Josef war ich schon im Urlaub.
Ich auch.
Du auch. Josef schreibt, schöne Grüße aus Tirol, immer interessant, euer Rück- und Ausblick. Leider kann ich meist erst die Aufzeichnung aussehen. Heute geht's mal wieder live. Grüß Josef und Martina. Grüße auch an die Martina, bitte.
Übrigens ganz kurz, euer Käse war immer noch fantastisch.
Also wenn du den Käse vom Josef heute noch isst, hast du wahrscheinlich...
Nein, ich weiß noch, dass es sehr gut war damals.
Ja, meine Güte. Mein Gott.
Aber ich habe immer noch, tatsächlich immer noch das Kräutersalz von euch.
Hast du die Sonne aufgebraucht?
Ich brauche nicht so viel Salz wie du. Sind immer zu besonderen Dingen.
Ja, hier auch noch. Lieber Florian, ich wünsche Ihnen viel Kraft für die Zukunft und auch unschöne Themen zu behandeln, um Verständnis für gewisse Situationen zu schaffen, wie es auch andere Kollegen machen. Es gibt immer Querschläger, die die Situation nicht verstanden haben und keine Demokraten sind. Alles Gute für die gesamte Mannschaft. Dankeschön. Genau. Ja, danke. Also es ist mir heute auch schwer gefallen, sonst schwer gefallen, aber wir haben jetzt sehr viel Rückmeldung bekommen, positive Rückmeldung. Also danke, dass ich will auch eins kurz dazu sagen. Der Wert dieser Community ist für mich extrem wichtig. Ja, also wir sind nicht die Investorenausbildung. Wir sind nicht irgendeine Aktien- oder Börsenausbildung. Wir sind aus meiner Sicht, das hüte ich wie meine eigenen Kinder. Wir sind aus unserer Sicht wie eine Gemeinschaft, die Werte teilen und vielleicht wie heute Abend auch so ein Stück weit verteidigen, ja, die aufeinander achten, die auch Raum lassen, Fehler zu machen und darüber zu sprechen und nicht gleich mit dem Finger drauf gedeutet wird und sagen, du und du bist dumm und die bösen Worte, sondern das ist das, wo ich drauf achte und was aus meiner Sicht der größte Wert der Investorenausbildung ist. Und von daher freue ich mich immer wie ein kleines Kind auf so Abende wie heute oder auch wenn ich natürlich dann unsere Kunden persönlich treffe oder wir. Aber es ist nicht die Investorenausbildung, es ist die Gemeinschaft, es ist jeder Einzelne, der Teil ist, jeder Einzelne, der heute dabei ist, jeder Einzelne, der morgen die Aufzeichnung sieht, und dafür einfach Dankeschön. Ja, weitere Fragen haben wir hier noch. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht erklärst du kurz. Der Stefan schreibt, provokante Frage an euch, ihr Lieben. Für was brauche ich ein professionelles Fondsmanagement bei Gold oder Silber? Ja, wir haben ja einen Goldfonds, der nichts anderes tut, als physisches Gold zu kaufen, also jeden einzelnen Cent, der reinkommt, in Gold zu investieren. Und wir haben einen Silberfonds, der jeden einzelnen Cent, der reinkommt, in physisches Silber kauft. Und jetzt ist die Frage, und die ist berechtigt, Stefan, warum brauchen wir ein Fondsmanagement?
Also für Gold und Silber jetzt mal sprechen, ist es doch so, und das ist ein Stück weit auch aus meiner Sicht, du kannst es gerne ergänzen, ich bitte dann darum,
ja,
einfach nur eine vermeintlich persönliche Einstellungsthematik. Es gibt Menschen, die möchten 100.000 investieren in Gold. Wenn sie es physisch kaufen wollen, wohin? Schließfach, Schwierigkeit eventuell mit der Bank, daheim lagern, Schwierigkeit wegen eventuell Einbruch, woanders lagern, Schwierigkeit. Und Fakt ist, die Lagerkosten sind immer vorhanden, plus vermeintlich habt ihr ein Problem im Bereich von wenn Luft drankommt und es alles
erodiert oder
was? Ja, also wenn der Wert des Goldes plötzlich beschädigt ist und ihr dann zum Goldhändler geht und sagt, hallo, ich möchte mein Gold wieder hergeben, dann habt ihr eventuell einen Schaden drauf und kriegt dann weniger Geld zurück als vorher. Das sind alles Risikofaktoren, die wir halt in der physischen Lagerung haben. Kosten sind sowieso da. Und wenn ihr dann die Hausratversicherung sogar erhöht, sind auch Kosten da. Oder wenn ihr euer Schloss erhöht, also in Form von mehr Türschlössern oder einen Tresor kauft für zu Hause, sind auch Kosten da. Das heißt also, am Ende des Tages ist es aus meiner Sicht ein Thema der Risikominimierung, wenn man das machen möchte, weil wir das Gold versichert haben in Liechtenstein, es hüten, in Anführungszeichen, wie mit dem Augapfel, weil es ja sehr, sehr wertvoll ist im Bereich der Beschädigung. Alles ist versichert. Also das sind alles so Sachen, da passiert halt in dem Moment nichts. Und die Kosten, die wir da haben, sind sehr, sehr gering im Vergleich zu den anderen. Und von daher ist es aus unserer Sicht ein Komfortthema, um das Gold im Fonds angelegt zu haben.
Ja, du hast jetzt viel gesagt. Ich will es kurz machen, denn die Frage ist dahingehend berechtigt. Du sagst, okay, der Goldfonds kostet 0,95. Was ist denn die Komplexität? Warum braucht man so hochstudierte Bankkaufleute, wie wir zwei es sind, um Gold zu kaufen? Brauchst du nicht. Die 0,95 gehen zu ganz, ganz großen Teilen an die Liechtensteinische Landesbank, an die ganzen Fondsgesellschaften, die die Verwahrung, die Abrechnung dahinter machen, die Versicherung, das Handling des physischen Golds machen, die Compliance und vor allen Dingen natürlich auch die Revisoren, die auch prüfen, ist das Gold wirklich da. Ich sage es euch ganz offen, mit dem Goldfonds verdiene ich kaum etwas. Ja, ihr braucht jetzt hier natürlich hier nicht den Hut rumgehen lassen. Wir kommen klar, ne? Das ist, ich zahle da nicht drauf. Aber mit diesem Produkt verdienen wir kaum Geld. Ja, das ist eigentlich für uns mehr wie eine Art Service. Das ist jetzt, ja, mit unseren anderen Fonds, da verdienen wir Geld. Ganz offen gesprochen. Mit Gold- und Silberfonds verdienen wir kaum Geld. Ja. Jetzt haben wir hier noch ganz viele Fragen, deswegen. Lass mich das kurz. Wie ist die WKN für den Silberfonds? Vielleicht kannst du die mal kurz raussuchen, die habe ich nicht auswendig.
Halt. Es wäre gut, wenn ich rein.
Ja, die Amanda fragt jetzt zum Beispiel, teilt ihr den Besuch beim Gold in Liechtenstein für die Investoren des Goldfonds? Kommt dafür eine E-Mail oder wie plant ihr? Ja, natürlich, Amanda. Ich mache das nicht im stillen Heimlichen. Ich bin zwar oft in Liechtenstein, aber wenn wir da natürlich zusammen hinfahren, dann schreibe ich euch an. Ja, also bitte einfach im Newsletter schauen und dann bekommt ihr was. Aber ich habe noch nichts Handfestes. Ich will euch auch kurz meinen Schmerz dahinter sagen oder warum es nicht sofort geht, weil ihr sagt, ne Flo, lass uns einfach auf Liechtenstein fahren. Das Problem ist, die LLB, ja, ich mag sie gern, die Kollegen, aber die haben einfach extrem hohe Sicherheitsstandards und die sagen, Flo oder Herr Günther, ich kann hier nicht eine Gruppe von 50, 100 Leuten durch unsere extremen Hochsicherheitstresoren durchführen, die dann vielleicht noch Fotos machen, Videos machen, bla bla bla. So, das ist gerade, worüber ich spreche, woran ich arbeite, ist nicht leicht, ich brauche eine Lösung, ich habe noch keine. Aber Amanda, Marco, wenn es was ist, ihr werdet von mir eingeladen.
Ich habe jetzt zwei WKNs reingeschrieben. Das erste A41914 ist Silber und A40SP6 ist Gold.
Genau, Feridon schreibt es auch. Bitte die WKNs in den Chat hineinschreiben. Ja, hat der Stefan geschrieben, ja, genau, super. Schau, der Stefan hat uns auch gleich geholfen, hat es auch noch reingeschrieben. Genau, das könnt ihr natürlich nicht lesen, genau.
Ganz kurz, ich möchte mal kurz auf einen Punkt eingehen zum Thema Lastenausgleich, weil das immer wieder auch bei vielen Menschen beschrieben wird. Die Monika hat es jetzt gefragt, zum Thema Lastenausgleich. Lass uns das mal zu Ende denken, das ist immer meine Bitte. Stell dich mal vor, wir sind alle Aktionäre und Goldinhaber, Silberinhaber, je nachdem. Und jetzt kommt dann der Lastenausgleich, machen wir das Beispiel, und Deutschland sagt, ich möchte, oder die Europa sagt, ich möchte 30% vom Vermögen haben. Was passiert denn dann? Die Konsequenz ist, alle Menschen, die in Europa leben, die im Aktienmarkt investiert sind, verkaufen Aktien, Gold, Silber. Weil sie es müssen. Lastenausgleich. Das bedeutet wiederum dann gleichzeitig, dass alle Aktienindizes massivst crashen. Und da ist das Problem dabei. Erstens mal, wenn die Unternehmen crashen an der Börse, haben wir eine riesengroße wirtschaftliche Depression, Massenarbeitslosigkeit, Massengewalt, alles ist dann da. Also das ist wirklich furchtbar. Der nächste Punkt ist dann, dass wir in diesem Moment mit so einem Gesetz Folgendes machen würden. Wir würden amerikanisches Altersvorsorgevermögen vernichten, weil wir sind ja nicht nur Aktionäre von BASF, sondern von Apple, Google und so weiter. Das heißt, alle crashen, alles geht runter. Wir vernichten mit diesem Gesetz amerikanisches Altersvorsorgevermögen.
Das kann sich kein...
Was glaubt ihr denn, was ein Präsident in den USA machen wird? Egal wie er heißt.
Der wird abgesetzt.
Nicht nur das, der erklärt uns wahrscheinlich den Krieg. Weil er sagt, was macht ihr hier mit meinen Bürgern? Seid ihr des Wahnsinns? Wegen so einem Gesetz. Das heißt, die Konsequenz dabei ist EZB, Notenbanken, 30%, 40%, 50% weniger Gold an Wert im Tresor, amerikanisches Altersvorsorgevermögen vernichtet, USA mit uns nicht gerade Best Friends, vielleicht Krieg, und Massenarbeitslosigkeit und Depression. Also von daher, was ich davon halte, gar nichts. Wenn man es mal zu Ende denkt, das ist ja der Punkt.
Ja, man muss es wirklich durchdenken zu Ende. Und Leute, setzt bitte euren logischen Menschenverstand ein. Ja, es wird viel mit Angst gearbeitet. Es wird viel versucht, euch zu manipulieren. Und ja, an manchen Stellen macht es auch Sinn, Angst zu haben. Und hey, das ist menschlich. Ja, es ist auch nicht leicht, das zu unterdrücken. Aber bitte ich kann es nur immer wieder wiederholen, auch den Konsum dann von Medien dahingehend einzuschränken, die einfach seit Jahren den Crash prophezeien. Ja, es gibt Menschen, die seit 10 Jahren sagen, den Euro gibt es morgen nicht mehr. Seit 10 Jahren sagen sie das. Und da muss man einfach dann auch wirklich, das Problem ist, Wir hier jetzt, ich als Stefan und Florian und die Investorenausbildung, wir sind leider nicht so gut im Marketing, wir sind leider nicht so marktschreierisch, wir sind leider nicht diejenigen, die bei YouTube die höchsten Klicks bekommen. Aber ehrlich gesagt, ist es uns auch egal, weil für uns ist es viel wichtiger, dass wir das Research richtig machen, dass wir das Geld richtig anlegen, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und nicht, dass wir sagen, ich mache jetzt jeden Angst und will 1000 Klicks haben und morgen bricht der Euro zusammen. Da habe ich vielleicht kurzfristigen Erfolg und erreiche mehr Menschen, aber in Summe muss man sich schon mal hinterfragen, wie geil kann das sein, wenn einer seit 10 Jahren sagt, den Euro gibt's nur, morgen crashen die Börsen und die Börsen haben All-Time-Highs. Du musst dich auch mal hinterfragen, wie viel Geld hast du denn schon verloren? Nur weil du auf die falschen Leute hörst, nur weil du aus Angst, die dir andere Menschen machen, nicht in die Umsetzung kommst. Dieser Schaden ist in der Regel viel, viel größer als das, was du verlieren könntest, sollte das wirklich eintreten. Ja? Aktien haben sich seit dem Jahr 2008 verzehnfacht. Hättest du damals 100.000 Euro investiert, wärst du heute Millionär. Wahrscheinlich nicht einfacher, sondern mehrfacher. Höchstwahrscheinlich. Das ist aber der entgangene Schaden, wenn du diesen Marketing-Stars, ich kann es gar nicht anders sagen, wir sind Marketing-Dummköpfe. Das ist ja so. Das ist alles gut, mal weiter. Ja, aber wenn du diesen Marketing-Stars zuhörst, dann verlierst du einfach Geld. Ja, die arbeiten nur mit der Angst.
Und da sind wir wieder beim Thema. Welche Zeit sind wir denn? In den Zeiten der Extremen. Schau drum, egal wo. Extrem Angst, extrem Gier. Extrem links, extrem rechts. Was bringt euch das? Gar nichts. Wie viel Euro habt ihr nicht investiert, die sie schon verzehnfacht hätten in diesem Beispiel? Wie häufig ist der Euro schon gestorben? Ich glaube, in YouTube mache ich heute einmal auf, dann habe ich 100 Mal neue Videos Euro tot. Warum? Kommt in die Umsetzung, kommt raus aus der Angst. Ich hatte vor kurzem ein Telefonat mit einer Kundin, das macht mich traurig. Die hat sich was angehört, die hat sich nicht mehr über die Geburt ihres Enkelkindes gefreut. So weit geht das, wegen der Angst irgendwo von irgendjemandem mit, das kommt als nächstes. Es regt mich so auf, weil wir sind Menschen, die investieren wollen. Wir sind Menschen, die möchten Mehrwert geben. Und Mehrwert ist meistens langweilig.
Ja, wir sind halt
Warren Buffett ist nicht reich geworden, indem er gesagt hat, der Crash kommt und das kommt. Nee, indem er einfach langweilig angelegt hat und damit zum erfolgreichsten Investor wurde. Das ist doch der Punkt.
Feridon schreibt, ihr seid auch Marketing-Gurus. Das muss man jetzt mal erklären. Ja, also was meinst du? Alles gut, ne? Aber ich behaupte, andere machen das 1000 Mal besser als wir.
Sie an den Abonnenten.
Ja, ja.
So, bei YouTube.
Der Stefan fragt hier, lohnt es sich denn jetzt noch, eine größere Summe in den Silberfonds zu investieren?
Ja. Also ja, Stefan, die Antwort ist ja, weil wir in einem übergeordneten positiven Silberzyklus sind. Ergänzung, denk an die Schwankungen, nach oben und nach unten. Aber ja. Und gerne red mit uns, mach einen Termin aus und reden wir auch nochmal detailliert drüber. Stefan mit F, ja. Freue mich, dass ich in der Stefan mit PH mit dir sprechen darf. Also von daher einfach Gespräch ausmachen, reden miteinander und dann passt es.
Genau, also Feridon schreibt jetzt hier, da, und das sind jetzt halt auch Kollegen mit Namen genannt. Das werde ich nicht machen, weil wir hier auch nicht, mache ich nicht. Ja, die Kollegen sind sehr skeptisch über die Zukunft des Euros und ihre Stabilität.
Nochmal, alle Währungen sind Mist. Ob Euro, Dollar, Franken, die sind im Wettbewerb zueinander. Sie sind deswegen alle Mist, weil sie müssen alle entwertet werden. Das nennt sich Inflation. Der eine schneller, der andere weniger schnell. Aber sie sterben alle. Also von daher.
In welche Aktien sollte man jetzt investieren? Werner, dazu bitte wirklich auch nochmal den Link nutzen, den du per Webinar-Software hast. Kostenloses Gespräch, da können wir drüber sprechen. Da geht es nämlich jetzt nicht darum, dass ich dir jetzt das sage, kauf McDonald's-Aktien. Erstens darf ich es nicht, zweitens will ich es nicht. Und drittens sollte man das in einem persönlichen Gespräch erarbeiten. Okay, wo willst du eigentlich hin? Wie lange willst du anlegen? Was sind deine Ziele? Was sind deine Wünsche? So, und dann können wir drüber sprechen. Aber dir hier jetzt, Werner, einfach zuzurufen, kauf Amazon. Ey, wir sind ja hier nicht am Bazar. Ja? Das ist hier, das würde ich auch hoch unseriös finden.
Barbara schreibt noch, danke für eure gelebte Zuversicht. Ich Ich möchte nochmal ein Zitat dazu rausholen oder eine Anmerkung dazu. Also danke, Barbara. Als Börsianer, also als Mensch, der an der Börse tätig ist, musst du ein optimistischer Realist sein. Das heißt nicht, dass wir das Negative ausblenden. Machen wir nicht. Aber an der Börse ist es so, langfristig steigen Kurse. Und vor allem steigen langfristig tolle Unternehmen. Und unsere Aufgabe ist es, das halt umzusetzen.
Die Feridon schreibt, weil ich ja die Frage gestellt habe, okay, warum sind wir Marketing-Gurus? Und schreibt jetzt der Feridon, das ist ein toller Weg, sich als unerfahren zu bezeichnen. Also ich bin alles andere als unerfahren. Ich habe meine erste Aktie mit 11 Jahren gekauft. Ja, also das ist Jahrzehnte zurück. Ich bin extrem erfahren.
Ich glaube, das war nochmal was anderes, aber ist egal.
Ja, okay. Die Silvia fragt, kann das Gespräch über einen Zoom-Call gemacht werden? Ja, natürlich kann auch gemacht werden. Einfach dann, meistens rufen wir an, und weil es will nicht jeder mit Zoom und so. Aber einfach dann, wenn wir anrufen, sagen, hey, Flo, Stefan, Daniel, können wir bitte auf Zoom wechseln? Dann schicken wir dir einen Zoom-Link und dann können wir bei Zoom weitermachen, genau. Ja. Okay, ihr Lieben, hey, 2 Stunden intensivster Austausch, intensive Rockstar-Inhalte von Stefan. Es sind mehrere hundert Menschen noch im Webinar.
Und vor allem ganz großes, das seht ihr nicht, aber der Stefan, der andere, hockt auch noch da. Also von daher, danke da
auch dafür. Genau, jetzt winkt er, ja, das seht ihr nicht. Genau, also ihr Lieben, bitte, wenn irgendwelche Fragen offen geblieben sind, wenn wir etwas nicht beantwortet haben, das ist kein böser Wille, es sind wirklich 1616 Menschen haben sich angemeldet. Wenn dann alle eine Frage gleichzeitig stellen, dann geht in diesem Kästchen, dann geht das, ballert einfach so durch. Du hast keine Chance mehr, das zu lesen. Bitte entweder ein Gespräch buchen, uns per E-Mail nochmal schreiben. Wir sind immer gern bereit für einen Austausch. Wir sind offen für Kritik. Ja, also das ist uns extrem wichtig. Wenn wir Fehler machen, ne, das ist für uns wirklich wichtig, dass wir da darauf hingewiesen werden. Sind wir auch sehr dankbar. Ja, magst du noch was dazu sagen?
Ich kann einfach auch nur sagen, danke, dass ihr die Zeit mit uns teilt. Danke auch für euer Feedback. Wir freuen uns darüber. Wir wünschen euch einfach allen nur das Beste. Bleibt vor allem fit, gesund und vor allem hinterfragt alles, auch uns zwei. Und mit dem Wissen und mit der Zuversicht, auch wenn es manchmal schwer ist, wünsche ich euch einfach allen von ganzem Herzen eine schöne Zeit, schönen Abend. Genießt die Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Und von daher wäre ich soweit durch. Außer du wirst das letzte Wort noch haben. Ansonsten.
Du hast das letzte Wort.
Macht's gut miteinander. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao. Ciao.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.